Netz- und Tarifthemen im Fokus, der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode von Strippenzieher und Tarifdschungel. Heute mit dem Thorsten.
Moin Daniel.
Ja, und dem Daniel, genau, ihr habt schon gehört. Wieso fragt ihr euch erst allererster Podcast? Es gab doch schon eine Nullnummer, wo wir uns ein bisschen vorgestellt haben, das Sendekonzept vorgestellt haben. Das ist richtig. Allerdings heute geht es wirklich in die Vollen, wir gehen in das Thema rein. Und heute soll es so ein bisschen gehen, wo gibt es so Unterschiede bei den Internetanschlüssen, also DSL, VDSL und so weiter, Glasfaser, da kommen wir drauf zu sprechen. Aber zunächst mal, Thorsten, wie geht's dir eigentlich und was machst du heute so? Oder?
Ja, wie du schon so schön sagtest, ich wollte dir ein bisschen und auch unseren Hörern erklären, was VDSL ist, was FTTB, FTTH, FTTC am Ende bedeutet, weil FTTC, hatte ich eben schon mal gesagt, ist VDSL, das wissen die wenigsten. Ich wollte versuchen, euch so ein bisschen die Unterschiede zu erklären und zu sagen, wer eigentlich welchen Anschluss bekommen kann und warum er ihn auch bekommen sollte und wie es in den nächsten 5 bis 10 Jahren mit dem Thema Internet und Breitband weitergeht.
Okay, das war ja mal sehr, sehr umfangreich, der Einblick. Aber was hast du denn überhaupt für einen Internetanschluss zu Hause bei dir?
Ich habe mich zu Hause für Kabel entschieden.
Okay, gibt es da einen speziellen Grund? Also ist es dann Preis oder eine Leistungsfrage, wo du das festmachst?
Beides. Kabel ist in der Tat der schnellste Anschluss, den ich bekomme, obwohl ich mitten in Berlin wohne. Wir in Berlin haben nun mal keinen Glasfaseranschluss, kein echtes Glasfaser, wie es so schön heißt. Deswegen habe ich mich für Kabel entschieden. Und es ist am Ende auch eine Preisfrage, weil mir die VDSL-Anschlüsse damals, als ich mich dafür entschieden habe, den Anschluss zu nehmen, einfach zu teuer waren.
Okay, du hast schon angesprochen, du wohnst in Berlin, die Redaktion ist hier auch in Berlin von teltarif.de und irgendwelche Kriterien, woran man merkt, okay, ich kann zum Beispiel bei mir zu Hause Kabel nutzen oder bin ich da irgendwie auf die Anbieter vor Ort angewiesen? Was sind da sozusagen die Entscheidungskriterien, ob ich jetzt eben Kabel nutzen kann oder nicht?
Also bleiben wir erstmal beim Thema Kabel, bevor wir zu den ganzen anderen Technologien kommen. Beim Kabel habe ich als Kunde eigentlich keine Anbieterwahl. Es gibt einen Anbieter, der bei mir in der Wohnung verfügbar ist, wenn überhaupt Kabel verfügbar ist. Ob Kabel verfügbar ist oder nicht, liegt am Hausverwalter, am Hauseigentümer. Der muss in aller Regel mit einem Anbieter einen Rahmenvertrag schließen. Daraufhin erschließt dieser Anbieter, also beispielsweise Kabel Deutschland oder inzwischen Vodafone, Tele Columbus, Primacom, Unity Media, was es da draußen alles so geben mag, erschließt dieses Haus und hat quasi das Exklusivrecht, die Netzebene 4. Netzebene 4 ist die Leitung vom Keller bis in deine Wohnung, die exklusiv zu vermarkten. Es gibt da wirklich noch ein Monopol und es sieht auch so aus, als wenn es das noch ein bisschen gibt. Sprich, wenn dein Vermieter, deine Hausgemeinschaft sich für Tele Columbus entschieden hat, hast du keine Chance, Vodafone Kabel Deutschland zu buchen beispielsweise.
Okay, also sprich, da muss sich sozusagen dann die Mietergemeinschaft so ein bisschen irgendwie für stark machen, dass es beispielsweise zu einem anderen Anbieter übergeht oder sowas in der Richtung, wäre vielleicht denkbar.
Ja, ist aber auch nicht ganz so einfach, weil wir als Privatkunden kennen 2-Jahres-Verträge. In der Wohnungswirtschaft ist es durchaus üblich, dass die Verträge über 5 oder 10 Jahre geschlossen werden. Und wenn die jetzt gerade erst verlängert wurden, geht es in 10 Jahren dann mal wieder weiter. Man hat es jetzt ein bisschen gesehen in den letzten Jahren beispielsweise in Teilen Nordrhein-Westfalens und Baden-Württembergs. Da ist Unity Media von der deutschen Ennington beispielsweise rausgeschmissen worden als Vordienstleister und die Deutsche Telekom versorgt das jetzt. Moment, Deutsche Telekom? Ja, Deutsche Telekom, die machen jetzt auch inzwischen wieder echtes Kabel-Internet und Kabelfernsehen.
Okay, das ist jetzt echt sehr spannend. Also das ist so wirklich ein Punkt, wo irgendwie die Telekom ja eher so ein bisschen verortet ist, ganz normal bei Kupferdraht und Glasfaser, wo wir später ein bisschen drauf zu sprechen kommen.
Na, eher Kupfer.
Ja, okay. Gut, da ist schon mal ein schöner Hint. Aber wie sieht es jetzt eigentlich aus mit den Geschwindigkeiten? Also ich habe so ein bisschen im Hinterkopf VDSL so 50 Mbits und wenn man das so mit Vectoring betreibt, so bis zu 100 Mbits, ist da was dran oder kannst du zu den Zahlen noch was sagen, zu den Geschwindigkeiten?
Ja, auch da, also ich würde erstmal auch da wieder auf die Verfügbarkeitsfrage überhaupt zu sprechen kommen. VDSL bekomme ich nämlich auch nicht überall. Also gerade wenn ich in ländlicheren Regionen bin, gab es da bisher einfach kein VDSL. Da hatte ich mit Glück dann DSL. DSL wird immer in Verbindung gebracht mit 16 Mbit. Das ist so das, was die deutschen Anbieter als maximale Obergrenze festgelegt haben. Technisch wird ein bisschen mehr gehen, macht aber keiner, weil es einfach zu instabil ist. Es gibt aber durchaus auch DSL-Leitungen, die gerade mal 1 Mbit bieten, weil die Leitung einfach zu lang ist. VDSL wird jetzt auf dem Land ein bisschen mehr ausgebaut, genauer gesagt VDSL Vectoring. Vectoring ist ein technisches Verfahren, das Ja, du kennst es vielleicht, du bist ja auch so ein bisschen Audio-Crack, Noise Cancelling beim Kopfhörer, dass Störgeräusche von außen, also der berühmte Fliegerlärm im Flugzeug, weggefiltert wird und ich mich ganz auf meine Musik konzentrieren kann. So funktioniert das bei Vectoring auch. Und dadurch soll die Qualität der Leitung verbessert werden. Die Anbieter sagen 100 Mbit, wieder mit den schönen Worten bis zu 100 Mbit, weil die 100 Mbit werden nur die allerwenigsten bekommen. In der Praxis, je länger die Leitung, desto mehr fällt sie ab. Und ja, klar, es sind bis zu 100 Mbit, die ich bekomme. Bei VDSL sind es bis zu 50, die ich aber auch nicht immer bekomme. Viele Kunden bekommen nur 25. Und so zieht sich das Ganze durch. Das Einzige, wo ich mir wirklich sicher sein kann, dass ich die Datenrate anliegen habe, die ich gebucht habe, ist bei Kabel und bei Glasfaser. Und jetzt höre ich da draußen schon, wie die Leute aufschreiben, aber mein Kabelanschluss ist viel langsamer, als ich gebucht habe. Ja, das ist richtig. Oder kann richtig sein, nicht in jedem Fall. Bei mir, toi, 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 funktioniert's. Kabel,
ist ja. Frage, deine Geschwindigkeit tatsächlich, also was hast du für einen Kabelanschluss?
Ein 100er und ich kriege auch in der Praxis bis zu 100 raus. Also das Beste, was ich mal gemessen habe, war in der Tat 100. Problematisch wird es ein bisschen am Abend. Da habe ich dann mal nur 70 bis 80 Mbit. Das ist genau das Problem von Kabel. Wenn viele Leute in meiner Nachbarschaft, in meinem Wohnbereich auch Kabel-Internet gerade nutzen, das ist nun mal abends der Fall, dann geht das Ganze ein bisschen runter, weil es einfach ein Shared-Medium ist, sprich alle Nutzer teilen sich die Leitung ab einem gewissen Punkt und irgendwann ist er halt voll.
Okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, man kann sich da entscheiden, je nachdem, ob es entsprechend am Anschlussort verfügbar ist, das Signal oder nicht. Aber wie sieht es denn aus mit der Kostenstruktur? Muss ich jetzt da deutlich mehr zahlen, wenn ich beispielsweise eine VDSL-Leitung mir order, statt einer ganz normalen herkömmlichen DSL-Leitung? Also
ein eindeutiges Jein. Also es ist auch da wie immer im Markt. Es kommt auf den Einzelfall an, es kommt an, wo du wohnst, welchen Anbieter du nimmst. Es gibt VDSL-Anbieter, die dir VDSL 50 aktionsweise schon für 25 Euro im Monat anbieten. Umgekehrt gibt es DSL-Anbieter im ländlichen Bereich, die richtig die Hand aufhalten, vor allem wenn sie selber ausgebaut haben. Und richtig teuer werden in aller Regel echte Glasfaseranschlüsse. Also dann, wenn das Glasfaser bis zu dir in die Wohnung oder bis ins Haus geht, klar, da sind die Kosten für die Anbieter auch ein bisschen höher. Generell gilt aber bei allen Anschlüssen, egal ob DSL, VDSL, whatever, je größer der Wettbewerb, also sprich in der Stadt, desto niedriger der Preis und je einsamer ich wohne, desto weniger Anbieter es gibt, desto teurer ist das Ganze. Und klar, je höher die Datenrate, die Bandbreite, die ich anliegen habe, desto höher sind auch die monatlichen Kosten. Ich bekomme ja auch mehr Leistung.
Okay, kann ich jetzt zum Beispiel auch von einem ganz normalen DSL-Anschluss auf einen VDSL hochbuchen und wenn ich merke, okay, ich brauche die zusätzliche Geschwindigkeit doch nicht wieder runterbuchen, gibt es da Möglichkeiten oder sind die Verträge da so fix, dass man da irgendwie gar nicht mehr rauskommt, wenn man sich zum Beispiel jetzt für ein Upgrade entschieden hat und dann später wieder zurückwechseln möchte?
Mir fällt da gerade ein schöner Spruch ein, die Anbieter sagen oder sagen nicht, aber das lege ich Ihnen jetzt mal in den Mund, Upgrade immer, Downgrade nimmer. Also zum Ende einer Vertragslaufzeit kannst du eigentlich immer ein Downgrade machen, Vertrag ist aber in der Regel 2 Jahre. Und diesen Downgrade lassen die Anbieter sich dann in der Regel auch nochmal einmalig zusätzlich bezahlen. Ein Upgrade bieten eigentlich fast alle Anbieter an. Und eine Methode gibt es derzeit auch von verschiedenen Anbietern im Kabel- und im VDSL-Bereich. Die bieten dir an, dass du erstmal VDSL 50 oder VDSL 100 oder eben Kabel mit 100 bekommst und nach einem Jahr dich entscheiden kannst, dass du wieder doch eine Stufe nach unten gehst, weil du es eben nicht brauchst. Das ist aber eher die Ausnahme, da muss man wirklich ins Kleingedruckte schauen.
Ja, wunderbar. Wir schauen uns mal eine ganz andere Perspektive. Wir hatten es schon vorher so ein bisschen angesprochen. Es gibt Glasfaser, doch es gibt nicht nur dieses Glasfaser sozusagen in Anführungszeichen gesetzt. Also es ist so ein bisschen, ja, es steckt ein bisschen mehr dahinter. Also es ist nicht so die ganze Wahrheit, dass man sagt, okay, es gibt dieses eine Glasfaser und das ist jetzt überall verfügbar, sondern es gibt sozusagen 2 Klassen von Glasfaser. Kann man das so sagen oder ist das jetzt eine falsche Behauptung?
Es gibt ganz viele Arten von Glasfaser, weil egal, was du gerade im Internet machst, selbst ihr, die ihr uns gerade hört, egal über welchen Anschluss, welche Technologie, dieses Signal ist über eine Glasfaserleitung gelaufen, selbst dann, wenn ihr gerade auf dem Handy hören solltet. Alles im Internet funktioniert mittlerweile über die Glasfaser. Die Frage ist, wie weit kommt diese Glasfaser bis zu dir? Beim Handy natürlich Schwachsinn, ist mir klar. Beim Kabel geht das Signal auch übers Glasfaser. Ich hatte vorhin die Deutsche Telekom angesprochen. Da geht das Glasfaser, wenn die einen Kabelanschluss anbieten, zum Beispiel bis in dein Haus. Bei VDSL, du kennst diese schönen grauen Kästen bei uns hier in Berlin und auch überall in anderen Städten, ne? Ja, du nickst, ja, aber das hören die da draußen nicht. In diesen grauen Kästen, ist Glasfaser. Aber von dem Kasten bis zu dir ist die gute alte Kupferleitung, die schon seit zig Jahren da unten vor sich hingammelt. Und beim echten Glasfaseranschluss, das ist eben dieses FTTH, Fiber to the Home, Fiber to the Building, FTTB als Abkürzung. Da kommt das Glasfaser wirklich bis zu mir und nur dann kann der Anbieter dir auch eigentlich wirklich eine Geschwindigkeit garantieren, weil Glasfasergeschwindigkeit im Prinzip unlimitiert ist. Und es gibt auch erste Anschlussanbieter in Deutschland, die entweder testweise oder als reguläres Angebot dir 1-Gigabit-Anschlüsse per Glasfaser nach Hause liefern. Beispielsweise in Leipzig gibt es einen Anbieter und die Telekom testet das Ganze gerade in Chemnitz.
Hört sich jetzt alles ganz toll an. Ich meine, da sind ja echt tolle Geschwindigkeiten zu erreichen, hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt. Aber ist das jetzt für die breite Masse überhaupt denkbar? Also ist das schon oft in der breiten Zielgruppe sozusagen überhaupt verfügbar, dieses Produkt? Oder ist das eigentlich nur so ein bisschen was für ausgewählte Kunden, die in Großstädten wohnen oder in Pilotprojekten irgendwie unterwegs sind? Kannst du da so ein paar Zahlen uns vielleicht nennen?
Ja, lass uns doch mal ein kleines Ratespiel machen. Es gab gerade vom VRTM und Dialog Consult, dahinter steckt der Professor Thorsten J. Gerpott, ein sehr renommierter TK-Professor, die haben eine Studie erstellt zum Markt in Deutschland. Es gibt 30,7 Millionen Breitbandanschlüsse in Deutschland, das verrate ich dir mal. Jetzt schätzt doch mal, wie viele davon echte Glasfaseranschlüsse sind, also wo das Glasfaser bis nach Hause geht.
10% schätze ich mal.
Schön wär's. Nein, es sind ganz genau 2,1 Millionen Anschlüsse, wo es technisch verfügbar wäre, aber die Leute buchen es nicht. Es sind laut Professor Gerpott gerade mal 510.000 Anschlüsse, die auf Glasfaser laufen derzeit.
Ich hatte aber nicht 10 Millionen gesagt, ich hatte gesagt 10% und 10% von 30 Millionen sind ja schon so...
Naja, aber machen wir mal die 500.000, dann lassen wir die 10% außen vor. Okay. Also 500.000 sind Glasfaseranschlüsse, 6,4 Millionen sind Kabelanschlüsse und ja, der Rest ist im Prinzip DSL auf den verschiedensten Anschlussformen, also entweder von Alternativanbietern oder von der Telekom direkt. Und ja, das ist auch noch so ein bisschen das Problem. Es wird in den nächsten Jahren punktuell immer wieder Glasfasergebiete geben. Du kannst nicht pauschal sagen, in der Großstadt kriege ich Glasfaser, auf dem Land nicht. Ich habe vorhin gesagt, wir wohnen hier in Berlin. Hast du einen Glasfaseranschluss?
Nein.
Eben, siehste. München, die Kollegen, die uns gerade in München hören, innerhalb des Mittleren Rings, haben beispielsweise komplett das Glasfasernetz ausgebaut. Übrigens, gerade gestern, wenn du dich dafür interessierst, wir hatten einen Artikel dazu auf der Webseite, wo Mnet, die haben das da ausgebaut, mich so ein bisschen hat hinter die Kulissen blicken lassen, wie so ein Glasfaserausbau funktioniert. Also wenn euch das da draußen auch interessiert, schaut einfach mal auf teltarif.de oder unter teltarif.de/podcast. Da bieten wir euch auch noch ein paar andere interessante Links zu dieser Folge an. Und genauso gibt es das aber im ländlichen Bereich. Es gibt beispielsweise oben im friesischen Bereich gibt es Dörfer mit 200 Einwohnern, die haben echte Glasfaserleitungen. Da haben sich Bürgerinitiativen zusammengetan, haben Geld in die Hand genommen, sind auf den Bagger gestiegen, haben sich ein paar Gräben gegraben und da Glasfaser reingehauen. Auch das gibt es.
Du hast ja vorher schon ein bisschen angesprochen, also dass es da eine richtige Kluft sozusagen aufgemacht wird zwischen den potenziell verfügbaren Anschlüssen in dem Bereich und den wohl letztendlich genutzt werden. Ist da sozusagen einfach, wieso ist die Motivation der potenziellen Kunden dann nicht da? Ist das einfach zu teuer oder wird das zu schlecht beworben von den Konzernen? Gibt es da irgendwie Gründe, wieso da sozusagen so eine Lücke klafft?
Da sind ganz vielfältige Gründe. Also der Professor Gerpott sagte in seinem Vortrag zu der Studie, die ich eben da zitiert habe, so schön, never touch a running system ist einer der Gründe für die Kunden. Bei denen läuft der Anschluss, die haben vielleicht ihre 10, 15 Mbit und sagen sich gerade, ich brauche gar nicht mehr, warum soll ich denn jetzt auf einen Glasfaseranschluss wechseln? So what, bevor ich hier wieder 2 Tage meinen Router konfigurieren muss. Versteht man. Dann Thema Vertragslaufzeit. Du hast 2 Jahre einen Vertrag bei einem Anbieter unterschrieben. Jetzt kommt ein Monat, nachdem du unterschrieben hast, der Bautrupp vorbei, haut dir ein Glasfaser da rein. Unterschreibst du einen zweiten Glasfaservertrag parallel zu deinem DSL-Vertrag? Nein. Das sind alles so Punkte, die es ein bisschen problematisch machen. Und ja, oft sehen die Kunden auch, wie ich eben schon ein bisschen angedeutet habe, sehen die Kunden noch gar nicht das Bedürfnis, so eine Glasfaserleitung zu buchen. Aber man muss ja auch nicht unbedingt gleich die Gigabit-Leitung buchen.
Okay, also ich finde es schon mal sehr interessant auf jeden Fall, dass es da so ein bisschen tatsächlich auch nachvollziehbare Beweggründe irgendwo gibt, dass eben Nutzer sich da vielleicht auch nicht so schnell entscheiden, vielleicht einen Blick in die Zukunft zu werfen oder so, wie man das auch immer nennen möchte. Na,
sollten sie aber. Also wenn ich heute mir einen Anschluss buche, klar, als Tel-Tarif-Redakteur bin ich jetzt ein Crack, aber trotzdem würde ich never ever einen Anschluss unter 16 Mbit buchen. Ich sehe es in meinem privaten Umfeld. Meine Partnerin hat einen 16 Mbit Anschluss. Wenn ich damals surfe und sie guckt parallel Fernsehen darüber, es ist einfach eine Qual, darüber vernünftig sogar zu arbeiten. Also unter 50 Mbit, wenn ich die Möglichkeit habe, sollte ich heute keinen Anschluss mehr buchen. Und was man auch immer berücksichtigen sollte, wir leben in der Cloud, wir laden Videos hoch, wir laden Filme hoch, Videos und Filme waren jetzt irgendwie das Gleiche, wir laden Bilder hoch, wir laden unsere Podcasts hoch beispielsweise. Ich brauche Upstream. Das ist auch ein Thema, was viele immer vergessen. Bei einer normalen DSL-Leitung kriege ich ein, bestenfalls 2 Mbit mittlerweile bei der Deutschen Telekom. Glasfaser theoretisch unlimitiert, Kabel so um die 6 bis 10. Und mit VDSL Vectoring, was ich vorhin angesprochen hatte, sind es immerhin 40 Mbit. Also daran sollte man auch denken, wenn man in die Zukunft schaut. Und wir sind beim Thema 4K, das wird momentan stark gepusht. 4K hat vor 2 Jahren noch kein Mensch dran gedacht. Heute denkt wahrscheinlich noch kein Mensch an 8K oder was auch immer da auf uns zukommen mag. Und wenn ich demnächst Netflix in 8K gucke und meine Frau macht das auch und ich habe vielleicht noch Kinder, ja, dann ist selbst die VDSL-100-Leitung irgendwann dicht.
Okay, also ein bisschen auf jeden Fall Blick in die Zukunft, so 100 Mbit ist so irgendwann wahrscheinlich das Mindestmaß, was irgendwie jeder Haushalt haben können sollte und so weiter. Und das ist natürlich so ein bisschen jetzt natürlich die Frage, wie sieht es mit den Dörfern aus? Also muss es da sozusagen so Bürgerinitiativen geben? Weil ich meine, welcher Konzern wird da sozusagen bekniet und sagt, ja, okay, ist alles klar, für 200 Einwohner baue ich da irgendwie richtig aus und lege überall Glasfaser hin, also Ist da wirklich der letzte Schluss die Bürgerinitiative oder gibt es da vielleicht auch andere Hebel und gerade im Hinblick vielleicht auf die Bundesregierung, was da so die Pläne sind?
Na genau, also Bundesregierung sprichst du ja gerade an, die haben ja ausgegeben, das Ziel bis 2018 50 Mbit auszubauen deutschlandweit und wie wird Merkel momentan immer so schön zitiert, wir schaffen das. Zwar im anderen Aspekt, aber egal. Ich persönlich glaube nicht, dass das bis 2018 zu schaffen ist, aber das ist meine private Meinung. Einfach weil du nicht wirklich jeden Fiber-to-the-Bauernhof, wird FTTB auch gerne abgekürzt, spaßeshalber. Du kriegst nicht jeden Bauernhof, der 10 Kilometer von der nächsten Vermittlungsstelle entfernt ist, bis 2018 ans Glasfasernetz angeschlossen. Du musst ihn irgendwann anschließen, in meinen Augen, ja. Und gerade auch für den Bauernhof, das mag noch so lustig klingen, ist Glasfaser oder Breitband wichtig, weil heute alles digital übermittelt wird und sei es nur die Milchquote und was weiß ich, was ich da noch alles an Daten brauche. Ist wichtig, muss gemacht werden, läuft alles nur noch digital und entsprechend muss auch da Breitband hin. Die Frage ist halt, wie und wer zahlt das Ganze? Weil gerade diese letzten 5%, um die es da am Ende geht, das sind eben diese 200 Einwohnerdörfer irgendwo in der Prärie. Ich darf das sagen, ich komme selber aus so einem Dorf ursprünglich. Und ja, auch die haben ein Anrecht darauf, Netflix zu gucken. Auch die haben ein Anrecht darauf, Video on Demand von anderen Anbietern zu nutzen und sich im Internet zu bewegen. Warum sollen die nur über LTE und nach 5 GB in der Datendrossel unterwegs sein? Die Frage ist halt, bis wann ist das Ganze zu realisieren und wer zahlt es?
Okay, du hast schon LTE angesprochen, ist es vielleicht so eine Brückentechnologie oder das kommende 5G oder so, dass man sagt, ja gut, da gehen wir noch einfach so ein bisschen über die Luft sozusagen und übertragen das Signal da so ein bisschen und schauen da gar nicht, ob wir irgendwie Leitung verlegen müssen.
Ja, über die Luft geht ganz viel, also gibt es verschiedenste Varianten. Es gibt mittlerweile sogar die ersten Dörfer, die per Satellit angebunden sind. Du kennst es vielleicht noch von früher. Das heißt, von früher diese Sky DSL, das war noch, dass ich mit dem Modem das Signal ins Internet zurückgeschickt habe und das Rücksignal aus dem Internet kam per Satellit. Mittlerweile gibt es auch als Zwei-Wege-Satellit, relativ teuer, auch irgendwann gedrosselt. Was ich jetzt meine, ist aber, dass tatsächlich die Kupferinfrastruktur im Ort genutzt wird oder eine Richtfunktechnologie und irgendwo zentral Satellitenschüsseln aufgebaut wurden und darüber das Signal eben abgeführt wird, weil die Glasfaserstrecke in den nächsten Ort zum nächsten Backbone-Netz zu teuer wäre. Tele Columbus beispielsweise hat in Nordrhein-Westfalen einen Ort, Kabelnetz, Internet über Kabel, aber die Anbindung erfolgt über,
Kupfer.
Falsch, Richtfunk.
Okay. Ja, da war ich jetzt kurzzeitig verwirrt durch das viele Kupfer. Aber Richtfunk ist auch eine schöne
Technologie. Richtfunk ist auch eine Technologie und da gibt es auch Systeme, wie du kleine Dörfer per Richtfunk anbinden kannst. Jetzt mal unabhängig von Koaxialkabel und Telekolumbus, das sind kleinere Anbieter, die sich direkt an die Kunden da vor Ort wenden und da als Endkundenanbieter auftreten. Das sind aber in meinen Augen auch alles nur Brückentechnologien und irgendwann, wie übrigens VDSL Vectoring auch, aus den angesprochenen Gründen, irgendwann muss da ein Glasfaser in dem Ort liegen und zwar nicht nur in dem Ort, sondern möglichst auch bis zum Kunden. Aber das wird mit Sicherheit noch 10, wenn nicht mehr Jahre dauern.
Wunderbar. Letzte Worte vielleicht. Freifunk nochmal ganz kurz angesprochen. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, ja gut, wir schließen uns irgendwie zusammen und schauen einfach, dass wir da so ein bisschen unsere Bandbreiten teilen?
Naja, aber du musst ja die Bandbreite erstmal irgendwo herbekommen. Und die kommt ja auch nicht, die kommt aus der Luft quasi. Klar, ich kann meinen LTE-Anschluss teilen oder meinen Satellitenanschluss. Aber das löst ja das Problem nicht, denn der eine Kunde, der es teilt, muss es ja irgendwo herbekommen. Klar, auch da kann ich wieder mit Richtfunk und so weiter. Aber wenn mein ganzes Dorf jetzt über Freifunk surft und jeder nutzt abends Netflix, dann nutzt irgendwann keiner mehr Netflix. Auch da haben wir wieder Shared Medium.
Oder Amazon Prime Instant Video.
Ja, whatever. Ich bin nicht von Netflix bezahlt. Ich habe nicht mal ein Netflix-Konto. Von daher denke ich, alles in Ordnung. Ich kann auch Sky Go sagen. Es muss irgendwo erstmal die Bandbreite da sein, damit sie verteilt werden kann. Und ja, sicherlich kann man seine Bandbreite teilen. Freifunk kann man nutzen, kann man auch sogar in der Stadt nutzen und dem Nachbarn, der gerade erst eingezogen ist, auch mal eine Zeit lang seinen eigenen Internetanschluss zur Verfügung stellen. Aber löst nicht das Flächenproblem.
Wunderbar, ich denke mal, das war ein schöner Rundumschlag. Wenn ihr weitere Fragen habt, sehr gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse für euch eingerichtet, die lautet
podcast@teltarif.de und wie ich eben schon gesagt habe, ein paar interessante Links, zum Beispiel zu der Studie, die ich angesprochen habe, zum Beispiel zu dem Glasfaserausbau in München. Diese Links haben wir für euch gesammelt unter teltarif.de/podcast. Wenn euch das interessiert, würden wir uns freuen, wenn ihr euch das auch anschaut, durchlest. Und ansonsten geht's nächste Woche weiter.
Unbedingt.
Gar nicht wahr, in zwei Wochen.
Genau. Und 14 Tagen geht es weiter und natürlich auch sei verwiesen auf die Shownotes, eben entsprechend, wenn ihr uns zum Beispiel über die gängigen Podcast-Verzeichnisse abonniert habt und das Ganze jetzt auf eurem Smartphone anhört, habt ihr entsprechend auch die ganzen Links nochmal schön in den Shownotes aufgedröselt und könnt euch da schlau machen über die entsprechenden Themen. Ja, Thorsten, vielen lieben Dank mal fürs dabei sein.
Eine Antwort bist du mir jetzt noch schuldig. Was hast du zu Hause für einen Anschluss?
Bei mir müsste es aktuell ein 50er sein.
Ja, immerhin. Aber dann befolgst du ja das, was ich gesagt habe. Nichts unter 50 Mbit buchen, wenn es geht.
Alles klar. Bis dann. Ciao.
Bis denn. Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.